Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es gibt ja diesen berühmten Film Out of Africa, Jenseits von Afrika, mit dem deutschen Titel, ein Film von Sidney Pollack mit Meryl Streep und Robert Redford in den Hauptrollen. Und jetzt gibt's ein Buch mit dem Titel Jenseits von Europa und dem Untertitel, was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen. Sophia Bogner und Paul Herzberg haben das Buch geschrieben. Beide berichten seit mehreren Jahren aus dem Ausland, wurden dafür unter anderem schon mit dem Deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet. Und jetzt sind die beiden in Hamburg für uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Also dieser Film, der mir da gleich in den Kopf schoss, Jenseits von Afrika wegen Jenseits von Europa, dem Buchtitel, hat der denn eine Rolle gespielt für Ihre Buchtitelbenennung?
Also tatsächlich nur der Name, würde ich sagen. Das ist, es gibt ja wenig Literatur, wenig Filme, die wirklich fast jeder in Europa und fast jeder in Deutschland kennt, die irgendwas mit dem afrikanischen Kontinent zu tun haben. Und natürlich hatte man das als fast als Klischeenamen immer im Kopf. Und tatsächlich sind wir bei einer Recherche in Kenia dann über diesen Film gestolpert, weil wir in den Ngong-Bergen waren, an deren Fuße natürlich auch Karen Blixens Farm, die in diesem Film vorkommt, liegt. Und ein Protagonist einer unserer Geschichten gleich lauter Witze drüber machte, dass alle Jenseits von Afrika kennen. Und dann haben wir gedacht, dann nennen wir das Ding doch Jenseits von Europa.
Dann wollten wir natürlich auch mit dem Klischee spielen sozusagen.
Ja, ja. Sagen Sie uns, bevor wir über das Buch im eigentlichen Sinne reden, was für eine Beziehung haben Sie beide denn zu Afrika?
Also bei mir ist es so, dass meine Mutter aus Afrika kommt. Meine Mutter kommt aus Äthiopien. Das heißt, ich hatte so immer familiär natürlich eine Beziehung zu diesem Land und spreche die Sprache und war als Kind häufig dort. Aber darüber hinaus eigentlich, bevor wir angefangen haben, von dort zu berichten, nicht so eine wirkliche Beziehung. Ich glaube, das war auch mit der Grund, warum wir uns gedacht haben, wir sollten uns diesen Kontinent eigentlich mal anschauen.
Und ich bin, wie alle Menschen, die nicht wirklich wissen, was sie tun sollen, nach dem Abitur ein paar Jahre um die Welt gereist und war dann auch in Westafrika eine Weile. Und mir ging es genau wie Sophia. Als wir uns kennenlernten, stellten wir fest, dass wir erschreckend wenig Ahnung von unserem Nachbarkontinent haben und dachten, das ist doch ein Grund, dahin zu reisen.
Und jetzt schreiben Sie im Vorwort zu Ihrem Buch, wir haben kein Buch über Afrika geschrieben, sondern eines über Menschen von dort. Und dann berufen Sie sich auf einen US-amerikanischen Journalisten und Schriftsteller, Hunter S. Thompson, als eine Art Kronzeugen für Ihre Art zu erzählen. Warum das? Was haben Sie denn von Hunter S. Thompson gelernt?
Wir haben ihn beide sehr gerne gelesen. Und es ging uns so ein bisschen darum, natürlich, wenn man ein Sachbuch über afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer schreibt, dann würde man vielleicht erstmal denken, dass da wahnsinnig viel Essayistisches dabei ist und viele Analysen. Und wir haben uns für den anderen Weg entschieden und im Grunde genommen Geschichten erzählt über Individuen, Geschichten, die uns begeistert haben, die wir interessant fanden. Und das war so ein bisschen die Inspiration zu sagen, wir gucken auf einzelne Personen und auf einzelne spannende Geschichten und versuchen darüber vielleicht etwas zu erzählen über die Wirtschaft dieses Kontinents und über die Länder auf diesem Kontinent.
Und machen es persönlich auch, machen es irgendwie, wollen Leute mitnehmen. Ich glaube, das ist was, wenn man überhaupt was heißt lernen von jemandem, aber das ist was ich an Thompson immer fantastisch fand, dieses Leute mitnehmen in Abenteuergeschichten eigentlich.
Was Sie von ihm nicht mitgenommen haben, glaube ich, also soweit ich ihn kenne, ist diese fundamentale Respektlosigkeit, mit der er immer geschrieben hat. Das habe ich jetzt so in Ihren Geschichten nicht wiedergefunden.
Ich nehme das als Kompliment.
Lassen Sie uns mal die erste Unternehmerin kennenlernen, die Sie vorstellen. Das ist Divine Lukula aus Simbabwe. Was für eine Unternehmerin ist das denn?
Ja, das ist eine der wenigen Unternehmerinnen, tatsächlich eine der wenigen Frauen in diesem Geschäft. Das ist ja, sie ist ja, gehört ja einer der größten Security-Firmen in diesem Land, gehört ihr. Die machen so ziemlich alles von Bargeldtransport bis zu Überwachung von Gebäuden und so weiter, also Security-Dienstleistungen. Und wir sind auf sie gestoßen, weil sie eben eine der wenigen Frauen in diesem Geschäft ist und weil sie in Simbabwe nur die Queen of Security genannt wird und über ihr Geschäft hinaus zu so einer richtigen Prominenz geworden ist.
Auch weil ihr Geschäft schon so lange existiert. Und Simbabwe ist ja ein Land mit großen und immer wiederkehrenden strukturellen Problemen, das mit Hyperinflation kämpft, in dem Korruption ein großes Problem ist. Und in diesem instabilen Land hat sie es geschafft, jahrzehntelang eine extrem stabile Firma zu betreiben, die für ach, ich glaube inzwischen 4000 Arbeitnehmer, so ein Sicherheitshafen geworden ist.
4000, das ist ein Riesenunternehmen. Und es ist eben nicht nur erstaunlich, dass diese Frau, die Wainulukulu, sich da durchgesetzt hat in diesem Männerbusiness Sicherheit. Sie schreiben auch, dass sie vor allem auch sehr viele Frauen anstellt als Sicherheitskräfte. Warum macht sie das?
Naja, das macht sie im Grunde genommen, weil sie, also bevor sie dieses Unternehmen gegründet hat, hat sie sich natürlich angeschaut, wie das andere machen. Und gerade in diesem Sektor gab es immer wieder große Probleme. Und ihre Analyse war, dass das eben auch an den Männern lag. Die meisten Sicherheitsunternehmer, die meisten Leute sozusagen on the ground sind Männer gewesen. Und es gab viel Korruption, es wurde viel gestohlen, es war viel Unehrlichkeit da. Und sie hat gesagt, das versuchen wir doch einfach mal mit Frauen. Und sie hat das so begründet, dass sie gesagt hat, dass eben in Simbabwe oft die Frauen für die Familie zuständig sind. Und wer Verantwortung für seine Familie hat, der bleibt sauber. Mhm. Und das hat erstaunlich gut funktioniert.
Warum haben Sie sich überhaupt entschieden, für das Buch jetzt von Unternehmerinnen und Unternehmern in Afrika zu erzählen? Sie haben ja da bestimmt auch viele andere Menschen kennengelernt, die eben keine Firmen leiten.
Prinzipiell hätte man sicher auch exemplarisch über diesen Kontinent berichten können, indem man sagt, Künstler und Künstlerinnen aus Afrika oder Sportler und Sportlerinnen aus Afrika, das stimmt. Aber Unternehmer bewegen tatsächlich extrem viel. Gerade in Ländern, in denen sich Politik schwer tut oder Politik sehr langsam ist, tragen Unternehmer und Unternehmerinnen eine besondere Verantwortung, weil sie Infrastruktur mit aufbauen, weil sie Sicherheiten schaffen für ihre Arbeitnehmer, weil sie Fortschritt bringen. Das hört sich immer so ein bisschen nach dem klassischen, der Markt regelt das Traum an. Mhm. Aber tatsächlich sind wir darüber auch eher gestolpert, haben dann angefangen für die Brand 1, das Wirtschaftsmagazin, über Unternehmer zu berichten und haben festgestellt, an kaum etwas lässt sich der im Westen viel unterschätzte Fortschritt Afrikas, all das, was dort nach vorne geht, so gut illustrieren wie an den Unternehmern und Unternehmerinnen des Kontinents.
Sie sprechen ja sogar von einem African Dream. Was ist jetzt der African Dream? Eine Verwandte vom American Dream?
Na, natürlich haben wir das im Kopf gehabt, den American Dream, den jeder kennt, The Pursuit of Happiness und so. Und das war natürlich in unserem Hinterkopf und dann haben wir es den African Dream genannt. Ich glaube, es ging eher darum, dass wir ganz viel auf diesem Kontinent das Gefühl hatten, dass viele junge Leute bei all den Problemen, die es eben auch noch gibt in vielen Ländern, so eine Aufbruchsstimmung spüren. Mhm. Und dann hatten wir natürlich im Kopf natürlich auch die Unabhängigkeitsbewegungen in vielen Ländern. Das war ja lange der afrikanische Traum, eben unabhängig zu werden von den Europäern. In den 60ern und 70ern natürlich die große Unabhängigkeitswelle. Und ich glaube, inzwischen sind wir an einem Punkt, wo die afrikanische Unabhängigkeit mehr mit ökonomischer Unabhängigkeit zu tun hat. Denn politisch sind sie ja unabhängig inzwischen. Und jetzt geht es eben darum zu sagen, wie kann man den Platz in der Welt finden. Und das hat nun mal viel mit ökonomischer Unabhängigkeit zu tun.
Und es gibt einen beeindruckenden Zukunftsglauben in vielen afrikanischen Ländern. Und vor allem gerade bei den jüngeren Generationen, der gar nicht vergleichbar ist mit dieser ja manchmal etwas depressiven europäischen Stimmung, wo man das Gefühl hat, vielleicht kippt's jetzt. Sondern es gibt eine echte Gewissheit, dass es besser wird und mehr wird. Und das hat was Traumhaftes. Mhm.
Lassen Sie uns mal noch ein zweites Beispiel anschauen, weil Sie eben von so vielen Beispielen erzählen in Ihrem Buch. Die Geschichte von Jean-Marc Ay und Livin Baudin. Die beiden haben eine große Solaranlage in Elfenbeinküste aufgebaut. Wie sind die beiden, wenn Sie uns das mal ganz knapp skizzieren können, wie sind die beiden denn zu Energieunternehmern geworden?
Da muss ich jetzt natürlich knapp skizzieren, was über so ein paar Jahrzehnte passiert. Also die beiden kommen aus der Elfenbeinküste, sind da in den 80ern groß geworden, was die letzte stabile Zeit der Elfenbeinküste war, das Ende des Ivorischen Wunders, wie man das genannt hat, und sind über Umwege dazu gekommen, haben dann auf Unis im Ausland von Solarenergie erfahren, sind zurück in ihre Heimat gekommen, haben dort angefangen, diesen Plan zu skizzieren. Alles hat sehr lange gebraucht. Ich glaube, von der ersten Idee eines Solarkraftwerks bis zu jetzt seinem Bau sind 7 oder 8 Jahre vergangen und sind unerbittlich dran geblieben mit ausländischen Partnern, erst aus Kanada, dann aus Deutschland, und haben es tatsächlich geschafft jetzt.
Und das ist ja, ein Solarkraftwerk aufzubauen, das ist ja eine eher nachhaltige Form von Unternehmertum. Wenn Sie jetzt von Unternehmern erzählen, sind Sie natürlich auch in dem Zwiespalt, ja, berichte ich, oder stelle ich mir zumindest vor, berichte ich auch von Unternehmen, die das Problem, das wir haben, die Klimaauswirkungen, Naturzerstörung noch weiter treiben, oder haben Sie gerade nach Unternehmen gesucht, die eben nachhaltig wirtschaften?
Naja, wir wollten ja, also die Idee war so ein bisschen zu sagen, wir brechen das klassische Afrika-Narrativ, das ja häufig noch auch gerade in Deutschland vorherrscht, eben Afrika, der erfolglose Kontinent, der vermeintlich arme Kontinent, der Kontinent mit immer noch sehr vielen Problemen. Und natürlich haben wir uns, weil wir gedacht haben, es wäre interessant, mal ein Gegennarrativ zu schaffen und dann auch bewusst konzentriert auf Erfolgsgeschichten. Was nicht unbedingt heißt, dass Erfolgsgeschichten immer nur Erfolg sind, sondern natürlich geht es da auch viel um Misserfolg, um Scheitern, darum, was eben nicht funktioniert. Aber wir haben natürlich schon geguckt, wo kann man Beispiele finden auf diesem Kontinent, die vielleicht auch über den Kontinent hinaus interessante Lösungen zeigen, wie man mit Problemen dieser Zeit umgehen kann.
Und weil Sie es gerade auch angesprochen haben, Erfolgsgeschichten erzählen Sie sehr begeistert, auch von den Menschen, die Sie da getroffen haben. Sie erzählen aber am Schluss eine Geschichte vom Misslingen, wie Sie beide scheitern an der Bürokratie in einem afrikanischen Land, in der Demokratischen Republik Kongo, und eben nicht in das Land fahren können, weil das trotz aller Mühen mit dem Visa nicht funktioniert. Warum haben Sie denn diese Geschichte vom Scheitern ans Ende des Buches gesetzt?
Weil es eine persönliche Geschichte ist. Und wir hatten ja ganz zu Beginn des Gesprächs darüber gesprochen, über dieses Thompson-hafte persönlich Erzählen an den Leuten und auch an uns. Das, wir haben uns ja auch dafür entschieden, die Geschichten aus dem Ich oder in unserem Fall aus dem Wir zu schreiben, um Menschen noch mehr mitzunehmen. Und dachten, diese Geschichte am Ende ist ja eine Geschichte über das Scheitern einer Recherche, aber gleichzeitig eine Geschichte darüber, wie man so ein Buch schreibt und wie man reist und was da dazugehört. Und auch eine Geschichte, an der man ganz viel lernt über den Kongo und über uns.
Und man darf nicht vergessen, am Ende heißt es ja, es gibt offensichtlich doch sehr erfolgreiche und interessante Unternehmer in der Demokratischen Republik Kongo, und wir sind nur sozusagen Fortsetzung folgt. Dieses Mal ist es gescheitert, auch an uns, und das nächste Mal werden wir sie treffen.
Bin ich mal gespannt auf die Fortsetzung von Jenseits von Europa, was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen, von Sophia Bogner und Paul Herzberg. Im Econ Verlag ist das Buch erschienen mit gut 300 Seiten. Haben Sie beide vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Vielen Dank.